You're listening to Digital Flux with Dennis Wachter. This is the space where we bring together impactful thinkers in science, tech, startups, and marketing. Together, we unpack the complexities of today's digital world and help you better navigate through it. This is Digital Flux, where complexity meets clarity. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Sarah Babayan. Sarah ist eine international anerkannte Verhandlungsexpertin und Konfliktmanagerin, die Unternehmen in komplexen Verhandlungen unterstützt und sie durch Krisen führt. Ihr hohes Gerechtigkeitsempfinden ließ sie Rechtswissenschaften studieren auf dem Gebiet Völkerrecht und Menschenrecht, woraufhin sie im Anschluss im internationalen Strafrecht promovierte. Sarah ist trilogisch als Juristin, Verhandlungsexpertin und zertifizierte Wirtschaftsmediatorin ausgebildet und sie bietet Verhandlungsberatung und Trainings für CEOs, Top-Führungskräfte, Politiker und internationale Institutionen an, um essentielle Strategien und Techniken für professionelle und erfolgreiche Verhandlungen zu vermitteln. Was ich an Sarah so spannend finde, ist die Genese ihres Werdegangs. Will sagen, nicht so ganz klassisch in einem tradierten Bereich stecken geblieben, sondern ergänzende Bereiche hinzugenommen, um mit einem möglicherweise reichhaltigeren Blick auf die Dinge komplexere Fragestellungen multiperspektivisch betrachten zu können, um so mehr Tools und Lösungsansätze bereit zu haben. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du dir Zeit für Digital Flux genommen hast.
Ja, vielen Dank, Dennis. Das hast du perfekt vorgestellt. Ich könnte es jetzt auch nicht weiter ergänzen, ehrlicherweise.
Ja, sehr schön. Das freut mich. Ich hätte gleich auch eine Frage, weil dieser Dreiklang, den du betreibst, wo sind da die größten Wechselwirkungen aktuell bei dir? Bist du eher Juristin? Bist du eher Wirtschaftsmediatorin? Wie verteilt sich das so bei dir?
Also vornehmlich bin ich wirklich Verhandlungsberaterin. Das ist das, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Durch diese Verhandlungsberatung ergibt sich dann natürlich auch ganz viel Mediatorisches sozusagen, beziehungsweise fließen diese beiden Tools auch oft ineinander über, kann man sagen. Juristisch bin ich ebenfalls tätig, aber ich würde sagen vielleicht 20% und dann eben auch wirklich im Bereich internationales Strafrecht, Völkerrecht, Menschenrechte.
Und wie kommt es, dass du damals für dich festgehalten hast, nicht mehr nur Juristin sein zu wollen, sondern dich halt, ja, wie eben auch beschrieben, weiterzuentwickeln?
Ja, ich habe mein großes Ziel war immer beim Internationalen Strafgerichtshof zu arbeiten, bei den Vereinten Nationen und ich habe dann auch bei den Vereinten Nationen gearbeitet und wie wir eigentlich alle wissen, gibt es zahlreiche Konventionen und niemand hält sich daran. Das heißt, am Ende ist alles irgendwie eine Verhandlung und ich habe Jura schon auch der Gerechtigkeit wegen studiert und deswegen war mir klar, okay, also wie kann man das Recht auch noch durchsetzen, wenn nicht über das Recht. Und so bin ich eigentlich immer mehr in den Bereich Verhandlung gerutscht, weil, wie wir ja, wie gesagt, auch international gerade sehen, am Ende wird alles verhandelt. Es gibt ja alle Konventionen. Wir müssten eigentlich über die Themen, die wir haben, gar nicht sprechen. Angriffskriege dürften gar nicht stattfinden, finden aber statt. Und dann, wie gesagt, sehen wir, es ist alles eine Frage der Verhandlung. Und ja, das war der Grund, warum ich dann immer mehr in diesen Bereich reingegangen bin, um aber natürlich schon auch am Ende, gerade wenn ich international verhandle, das heißt zwischenstaatlich verhandel, das Recht doch irgendwie durchzusetzen.
Okay, spannend. Warum können wir alle nicht mehr, zumindest auf professioneller Ebene, nicht mehr verhandeln? Warum braucht es Leute wie dich?
Ich glaube, das Problem beim Verhandeln ist, dass alle das irgendwie Learning by Doing mäßig machen. Es ist nicht so etwas, wo man sagt, okay, jeder Anwalt muss einen Verhandlungskurs machen. Ich meine, wie viele Verhandlungen führen Anwälte, Vergleiche etc.? Wir haben das ehrlicherweise nie gelernt in unserem Studium, aber trotzdem wird andauernd verhandelt. Geschäftsmänner verhandeln. Ich meine, auch im Business BWL, wer lernt da einen ganzen Kurs nur Verhandlungen? Niemand. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass eben alle so Learning by Doing mäßig reingehen und das kann auch mal ganz gut laufen, aber es ist einfach ein absoluter Game Changer, wenn man professionelle und anerkannte Verhandlungstools kennt und ganz genau weiß, wie gehe ich in eine Verhandlung, wie bereite ich mich vor, einmal mit taktisch und strategischen Gründen, aber natürlich auch verhandlungspsychologischen Aspekten.
Und ist es dann eher der Fall, dass man dich reinholt, damit du das übernimmst? Oder ist es prozentual eher verteilt, dass du andere befähigst, dorthin zu kommen?
Ja, eher Letzteres. Also das nennt sich so schön im Fachjargon Ghost Negotiation. Das heißt, man bereitet die Unternehmer oder die Politiker im Hintergrund vor, sodass die nach vorne treten und dann die Verhandlung führen. Aber es gibt auch wirklich gerade im Unternehmen viele Leute, die sagen, du, mit dem kann ich gar nicht mehr oder ich möchte mit solchen Leuten nicht oder. Und dann gehe ich mit in die Verhandlung oder führe die Verhandlung selber.
Und ist es eher Institution, Politik oder Wirtschaft, wo du aktuell eher unterwegs bist?
Also der Großteil sind wirklich Unternehmen, also es ist Wirtschaft, es sind aber auch Institutionen und es ist natürlich auch zwischenstaatlich. Da allerdings, es ist jetzt, also ich würde sagen prozentual 60-65% Unternehmen, der Rest ist dann Institutionen und auf der politischen Ebene.
Politisch. Ich hatte letztens auch gesehen, dass du irgendwie für Armenien gesprochen hast. Das habe ich richtig in Erinnerung, oder?
Das ist total richtig. Ich bin halb Armenierin und halb Deutsch und bin natürlich aufgrund der Lage, in der sich Armenien seit 2020 befindet mit dem Bergkarabach-Krieg, da sehr involviert und da eben auch juristisch. Also sowohl in der Verhandlung als auch juristisch tätig.
Wie kann man sich so einen Alltag, der sicherlich halt sehr facettenreich ist, weil ja du hast ja drei verschiedene Bereiche, die du hast, aber wie kann man sich vorstellen, wie sieht das aus? Also wie gestaltet sich so eine Woche bei dir?
Also das, wie gesagt, kommt natürlich immer auf die Aufträge an, aber meistens ist es so, dass ich Verhandlungstrainings habe. Das heißt, ich reise zu den Unternehmen meistens. Das sind Inhouse-Trainings, die sind 2 Tage lang. Das bereite ich natürlich intensiv vor, so dass ich dann meistens zum Beispiel Dienstag, Mittwoch in die Unternehmen reise. Und entweder ist es eben Verhandlungstraining oder es ist eine Kombination aus Training und Beratung. Da bereite ich mich natürlich auch vor, was ist das für ein Unternehmen, mit wem verhandelt das Unternehmen etc. Und viel ist natürlich auch online. Online in dem Sinne, also keine Trainings online, sondern die Beratung. Das heißt, ich habe schon Unternehmen, die ich berate und die sitzen halt, also ich habe bisher, glaube ich, erst 2-mal in Hamburg, in meiner Heimatstadt, Trainings gegeben und Beratung. Das heißt, meistens bin ich immer irgendwo. Und dann ist das Gute aber auch, wenn ich persönlich einmal da war, dann können wir natürlich auch immer diese Beratung 2-3 Stunden oder ob es ein halber Tag ist, können wir dann super gut auch online machen. Das heißt, so ist im Grunde, sind die Wochen im Grunde genommen gefüllt. Mehr als 2 Verhandlungstrainings kann ich sowieso nicht geben, weil die immer 2 Tage sind. Und da ich mich ja wirklich auch jeweils, also ganz individuell vorbereite auf meine Kunden, versuche ich es zu unterlassen, 2 Trainings in einer Woche und das A4, also mal 4 zu haben, um dann den Monat zu füllen, sondern ja, versuche das etwas zu zerren, damit ich auch noch weiß, wo bin ich, mit wem spreche ich damit ich auch wirklich auf meine Klienten eingehen kann.
Nochmal kurz weg vom Training geben, aber wenn du verhandelst oder als du damals in den Anfängen verhandelt hast, kannst du dich noch an deinen ersten Deal erinnern, wie das gelaufen ist?
Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war super spannend, weil natürlich auch für mich, das war, muss ich ehrlich gestehen, schon gleich sehr hoch. Das war UN-Ebene. Das ist natürlich super spannend, weil es noch facettenreicher ist, als in Unternehmen zu verhandeln, weil wir einfach so viele unterschiedliche Interessen haben. Man hat dann eben nicht nur das Staatsoberhaupt oder der verhandelt, sondern sie haben natürlich auch die politische Lage. Man hat die Geschichte des Landes. Also das ist super komplex. Und das Spannende da ist eben wirklich, dass es sehr viele Verhandler gibt. Das heißt, da sitzen sich nicht nur 4 Leute gegenüber, sondern man hat, wie man auch so schön sagt, Unterverhandler da sitzen. Das heißt, man sitzt da sogar mit 10, 11 Leuten. Und dann hat jeder so ein bisschen seinen Bereich. Ja, das heißt, das nennt sich auch einmal der Verhandler und einmal der Commander, das heißt derjenige, der analysiert, der sich das anguckt, was war super spannend.
Ich würde gerne so ein bisschen in diese Muster reingehen, wenn das okay ist. Was mich total interessiert ist, wenn man so ein bisschen Lauflänge hat und Erfahrung, kann man sagen, dass, also wie verhält sich das zwischen Emotion und Ratio? Ist Verhandlung ein reines Mustergeschick, um viel zu lesen, um entsprechende Antworten zu haben, also sehr, sehr strategisch, zum Teil vielleicht auch taktisch? Oder kommt es auch vor, dass aus dem Bauch heraus viel entschieden werden muss oder kann?
Also, das ist eine tricky Frage. es gibt Verhandler, ich habe gerade neulich auch jemanden gehört, der gesagt hat, auf gar keinen Fall aus dem Bauch heraus, nie auf den Bauch hören, auf gar keinen Fall intuitionsmäßig herangehen. Das sehe ich total anders. Das liegt aber daran, dass wir hier schon wieder unterscheiden müssten, inwieweit kann ich meinem Bauchgefühl trauen? Ist das nur eine Angst? Ist das eine Vorsehung? Ist das etwas, was ich aus meiner Expertise habe? Und da würde ich immer sagen, aus Bauchgefühl hören. Aber weil die meisten gar keine Beziehung mehr zu diesem Gefühl haben und das auch mit Angst verwechseln, bin ich wieder dabei zu sagen, nein, dann lieber rational und ganz klar bleiben. Man kann in einer Verhandlung, je besser man vorbereitet ist, desto rationaler kann man verhandeln. Und desto besser bin ich generell auf alles vorbereitet. Das heißt, auch auf mein Gegenüber. Was ist das für ein Mensch? Ist das jemand, ist das ein Alpha-Mensch oder nicht? Steht der lieber im Hintergrund? Ist der ruhig? Wird der wahrscheinlich ausflippen? Etc. Und danach, je besser ich vorbereitet bin, umso besser kann ich auch rational auf Emotionen der Gegenseite eingehen. Wenn ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet bin und ich auch dann noch vielleicht noch ein großes Ego habe etc. und der andere greift mich an, dann wird es natürlich, ich sage mal, Chaos-Club, ja, weil dann reagiert man nur noch sozusagen in der Reaktion. Und das ist total falsch.
Mich würde natürlich kurzer Einschub interessieren, ob du gestern halt das Interview mit den 4 möglichen Kanzlerkandidaten gesehen hast und ob du aus deiner Sicht eine Menge anders gemacht hättest.
Ja, also ich frage mich immer zu, in allen, bei allen Ländern, die es so gibt, wer die eigentlich berät. Ich weiß nicht, ob sie beratungsresistent sind oder wirklich keine Berater haben. Ja, also ohne da in die Tiefe zu gehen, natürlich, also ich muss immer wieder sagen, dafür, dass die sich alle so angreifen, finde ich, dass die alle noch relativ normal antworten. Also ich habe es ehrlicherweise nicht bis ans Ende gesehen. Weil ich kann manchmal schon diese Konflikte und dieses sich anschreien schon kaum ertragen. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich noch in der Norm. Wenn wir davon ausgehen, dass die sich wirklich, wirklich angreifen. Aber ja, man könnte das natürlich noch anders angehen. Aber da, ich glaube, alle spulen jetzt nur noch ihr Programm ab. Und es ist egal, ob wir bei RTL sind oder auf dem ZDF. Alle erzählen eigentlich nur noch dasselbe. Und ja, und dann muss man halt sehen, wie geht man damit um. Also, ja.
Ein Riesenthema gestern, aber auch insgesamt würde mich das interessieren, ist nonverbale Verhandlung oder nonverbales Auftreten über Gestik, Mimik, Körpersprache. Ist das eine Sache, die halt auch fester Bestandteil deiner Analyse ist, wenn du halt in etwas reingehst? Also liest du sehr viel und kannst sehr gut Ableitung treffen, was so auch deine nächsten Schritte sind, eben genau über das Nonverbale?
Ja, also Body Language ist das A und O und der Ton natürlich auch. Also alles Nonverbale sagt so viel aus. Es gibt diesen schönen Spruch, ich sehe das, was du nicht sagst. Das ist essentiell in einer Verhandlung. Und das macht auch am Ende die guten Verhandler aus. Ja, ich kann jemandem gegenüber sitzen, ich kann mich gut vorbereiten, der kann dies und das sagen, gerade wenn wir über unterschiedliche Kulturen sprechen, wo man die Leute gar nicht, also ein Deutscher kann dann in Chinesen oder Japaner gar nicht lesen, weil das eine sozusagen mit dem anderen nicht übereinstimmt, das kann man schon sehr gut machen. Und das ist, finde ich, das A und O. Das ist auch Teil mein Verhandlungstraining ist in unterschiedliche Module aufgeteilt. Und das kommt dann wirklich auch in der Vertiefung, um wirklich zu sagen, wie kann ich meinen Verhandlungspartner lesen? Aber auch, wie kann ich meine Verhandlung ändern durch mein Auftreten. Und das ist eigentlich das, was super, super spannend ist, weil da ist es auch, wenn wir über Underdogs sprechen, wenn wir über wir sind schwächer sind, wie gehe ich da rein, wie stelle ich mich auf? Und das hat nichts, also nicht nichts, aber kaum etwas mit dem Inhalt zu tun und nur mit nonverbaler Körpersprache.
Was mich auch interessieren würde, ist, wie fällt sich das grundsätzlich mit Machtspielen? Also gibt es noch andere Sachen, die man lesen sollte, müsste, um sich halt besser auf das einzustellen, was man eigentlich verhandeln möchte?
Also jetzt bezogen aufs Nonverbale oder auf das Verhalten eines Menschen?
Na, ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wenn es halt gerade in der Politik halt zu eingefahrenen Personen kommt, wenn wir richtig über Krisenmanagement sprechen, ne? Also wenn es auch nicht mehr um etwas Wirtschaftliches zu verhandeln gilt, sondern um etwas möglicherweise Wertegrößeres, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch aufgrund von Machtgefügen gewisse perfidere Taktiken gibt, die gewisse Leute einsetzen, weil Macht halt einfach im Spiel ist. So, und in dem Kontext meine ich das einfach. Also wenn es vielleicht ungleich ist, wenn man sich nicht sofort auf Augenhöhe aufgrund von Machtverhältnis begegnet, das kann man dann ja sicherlich auch runterbrechen auf, wie es auch in der Wirtschaft sicherlich ab und an mal läuft. Aber das ist so der Kontext, den ich gerade versucht habe anzuschneiden. Ob es da auch Muster gibt oder Sachen, wo man sehr aufpassen muss, wo du ganz besonders drauf guckst, geht man defensiver in etwas rein oder verteidigt man von vornherein seine Position? Kann ich überhaupt so gerade denken, wie das, was ich frage? Also, weißt du, das ist so der Kontext, der mich echt interessieren würde.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich gibt es das immer wieder, dass wir eine vermeintlich, sage ich gerne, mächtigere Position der anderen Seite haben und die das auch spielen. Die Frage ist, wie reagieren wir damit, wenn wir diejenige oder die Partei sind, die eben nicht so mächtig sind? Erstmal ist Macht sowieso ein ganz subjektives Element, weil Macht spüren wir geben dem anderen immer mehr Macht, weil wir die Angst der anderen Seite nicht spüren. Das heißt, wir werden immer sagen, oh, das ist ein großes Unternehmen, oh, das ist ein großer Staat oder ein erfolgreicher Staat. Wir wissen ja gar nicht ganz genau, was auf der anderen Seite los ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, wie kann ich dem begegnen? Ich würde dem natürlich niemals so begegnen, wie ich mich einschätze. Niemals aus der Opferrolle heraus verhandeln. Wenn man das macht, ist man im Grunde genommen schon geliefert, weil man setzt den Ton für alles. Das auf gar keinen Fall. Und da kommt eben die Body Language auch ins Spiel. Ja, wie positioniere ich mich? Wie komme ich in Raum? Wie gebe ich jemanden die Hand? Wie setze ich mich hin? Und wie gut bereite ich mich vor? Also kann ich auch in meiner schwachen Position den aus der Reserve locken, weil ich eben doch etwas habe, was er braucht. Nochmal, wir verhandeln immer zwei Seiten. Diese Seite würde nicht verhandeln, wenn es nichts zu verhandeln gäbe. Also irgendwas gibt es schon, was sie interessiert. Und das muss man eben austarieren. Man kann das im Übrigen auch sehr gut machen, indem man die andere Seite vom Verhandlungstypen besser einschätzt. Das heißt, wer sitzt mir gegenüber? Es gibt ein tolles Buch, das heißt Rapport. Da wird im Grunde genommen der Mensch in vier Gruppen geteilt. Und man sagt aber auch, also, dass jeder ein bisschen was von dem anderen Teil hat. Und wenn man das, also ohne da jetzt so zu doll in die Tiefe zu gehen, aber das ist eine ganz wichtige Lehre. Wenn ich weiß, wer mir gegenüber sitzt, weiß ich auch, was der braucht. Und das ist die Taktik, die ich anwende. Also wenn ich den jetzt auf 100 bringen will, ja, dann muss ich mit jemandem, der total aggressiv ist, auch aggressiv sein und dem nun richtig, also ich finde, dass man ganz genau weiß, was braucht der andere jetzt von mir, um Vertrauen zu generieren, um mir zuzuhören, um. Und da ist halt immer die Frage, wenn ich eine langfristige Partnerschaft brauche, bin ich dann nicht taktisch klüger, wenn ich auf ihn eingehe, als dass ich draufschlage? Und das ist eben so dieses Ganze, das ist aber ein Spiel, das muss man können und man muss es einschätzen können und man muss natürlich auch manchmal wirklich von seinem eigenen Ego runtergehen und sagen, okay, das halte ich jetzt aus, um das Ende, um das Ziel, was ich habe, zu implementieren.
Dann ist Verhandlung eine dynamische Sache. Also geht man rein und muss reaktiv sein können, je nachdem, was der andere einen gerade wieder zurückgibt? Oder hat man sich von Anfang an etwas festgesetzt, was man dann nur versucht, über Stilistik anzupassen und trotzdem durchzutragen?
Nein, also ich würde immer sagen, man muss so flexibel wie irgend möglich bleiben. Und dadurch, dass man sich gut vorbereitet, professionell und auf alle möglichen Eventualitäten eingeht, ist man, ich sage immer im Verhandlungstraining, das ist wie diese, ich weiß mal nicht genau, wie das heißt, diese Luftmenschen, die es manchmal so an Tankstellen gibt, die dann so hin und her fliegen, ja, nach vorne und nach hinten, genau. Sie bleiben aber stehen. Sie fliegen nicht weg. Und darum geht es in einer professionellen Vorbereitung, sich so gut vorzubereiten, dass man auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet ist. Und da man auch einen so großen Forderungskatalog hat und sich nicht nur auf 1, 2, 3 Sachen besinnt, sondern wirklich guckt, wie können wir den Kuchen vergrößern, so kann man dann auch in einer Reaktion sich anständig verhalten. Wenn ich aber nicht vorbereitet bin, dann wird mich alles aus der Bahn hauen. Und dann bin ich in einer, würde ich mal sagen, sehr negativen Reaktion, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Und das ist natürlich dann immer der Super-GAU.
Gibt es auch so etwas wie so ein Wort oder eine Geste, die der Gegenüber dir nur zeigen muss, dass du weißt, oha, jetzt wird's richtig spannend?
Ja, also Gesten würde ich sagen, alles, was immer suggeriert, mache ich nicht, kommt nicht in Frage. Das kann Augenrollen sein, das kann Kopfschütteln sein. Einfach, dass man die Bereitschaft zu, oder andersrum zu zeigen, dass man überhaupt nicht bereit ist, sich zu bewegen. Das ist immer so ein Punkt, wo ich denke, wow, das kann hakelig werden, weil dann ist es an dem Verhandler auf der anderen Seite, so viel Vertrauen zu generieren, dass die andere Seite sich wiederum öffnet. Und das dauert natürlich ein bisschen und viele Verhandler haben da gar keine Lust zu und dann ist es ganz oft, dass man in eine Sackgasse gerät. Hm.
Gibt es etwas bei dir insgesamt, vielleicht sogar auch privat, was absolut unverhandelbar ist?
Ach, das ist immer so eine Sache. Man könnte jetzt sagen, mit Terroristen verhandelt man nicht. Das war gestern ja auch ganz schön. Ich glaube, war das gestern. Ich habe schon so viele Sachen gesehen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das war. Doch, ich glaube ja, wo es darum geht, ob man mit den Taliban verhandelt oder nicht. Ja, man muss am Ende sagen, natürlich möchte ich auch nicht mit einer terroristischen Vereinigung verhandeln. Wir mussten auch bei der UN mit Rebellengruppen verhandeln. Wenn die aber diejenigen sind, die Führer sind, dann ist es quasi fast, also sehr taktisch, sehr unklug zu sagen, wir reden gar nicht mit euch. Weil wir reden gar nicht mit euch, ja, also bringt uns auf jeden Fall nicht vorwärts. Ich verstehe natürlich auch den Aspekt zu sagen, naja, wenn wir denen erstmal Gehör oder beziehungsweise ihr Gehör verschaffen, dann suggeriert das, wir nehmen euch ernst, wir hören euch zu. Aber man muss manchmal auch einfach auf die Gegebenheiten eingehen, die vor einem liegen. Um was geht es nicht zu verhandeln? Ich würde immer sagen, natürlich kann man um Menschenleben nicht verhandeln, ja. Und trotzdem passiert das einfach, ja. Das sind Sachen, die auch gerade bei den Vereinten Nationen ist es so ein bisschen, verhandeln wir, bringen die Rebellengruppe jetzt das ganze Dorf um oder irgendwie nur 3 Leute? Ja, das klingt makaber, aber am Ende des Tages ist es das.
Ja, oder auch zum Beispiel der Geiselaustausch, ne? Jetzt Israel-Palästina. Wo du halt einfach siehst, es gibt ja auch, das frage ich mich immer wieder, weil ich es einfach nicht weiß, es gibt halt ein von außen wahrgenommen sehr komisches Missverhältnis von 3 kommen frei und 200 der anderen Partei. Da frage ich mich auch, wie verhandelt man das mit gutem Gewissen und Ruhe, ne?
So. Ja. Also da bin ich habe genau das Gleiche am Samstag wieder gedacht. Ich glaube, Samstag war das, als es hieß, ja, 3 kamen freigeh. Und man denkt immer so, hä, also wo ist denn da das Verhältnis, ja? Nur noch einmal, man weiß nie genau, was alles Teil dessen ist. Und deswegen ist es so oft, ich sehe das auch bei Armenien so oft, dass ich da stehe und sage, wieso haben die jetzt wieder das gemacht oder das? Und dann ist man doch in tieferen Verhandlungen und dann ist es der Unterpunkt unter dem Unterpunkt unter dem Unterpunkt. Gerade wenn man irgendwie, wie gesagt, auch die schwächere Seite ist. Also ja, es ist oft nicht zu verstehen. Und man muss auch ehrlich sagen, es wird auch oft sehr viel Mist verhandelt. Das kommt auch dazu. Also es ist nicht immer ein tieferer Grund dahinter, wo man sagt, das wird schon so seine Richtigkeit haben. Das ist nicht so.
Gibt es auch Sachen, die so wirklich absolut stilistisch, meine ich, unverhandelbar sind, also was man nicht tolerieren sollte, wo man dann möglicherweise auch etwas abbricht, weil es halt einfach grundsätzlich nicht geht?
Ja, ganz spannend. Mir wurde gerade in einem Interview das genau die gleiche Frage gestellt. Und da habe ich gesagt, naja, also ich würde zum Ersten erstmal versuchen, wieder zu schlichten. Das heißt, man sagt, ich bitte Sie jetzt hier ein bisschen, also nehmen wir mal an, jemand schreit rum, ja, oder wird total cholerisch, dass man erstmal sagt, ich bitte Sie um die Einhaltung der Normen, ich möchte hier an unsere Gemeinsamkeiten erinnern, etc. Wenn das nichts bringt und die andere Partei vollkommen ausrastet und aus der Bahn fällt, dann muss man Verhandlungen abbrechen. Ich würde sie aber immer, also wenn man nochmal, wenn die Strategie ist, eine langfristige Verhandlung zu führen, beziehungsweise Partnerschaft, dann nie das Gesicht verlieren und vor allen Dingen nicht das Gesicht des anderen zerstören, ja, sondern immer sagen, also man kann ja auch sehr scharf und sehr hart reden und sagen, so kommen wir heute nicht weiter, vielen Dank für das Gespräch, ich möchte das jetzt beenden, das war's, aber jetzt nicht den anderen irgendwie so einen Gesichtsverlust, weil dann war's das. Und wenn man darauf angewiesen ist, also da dann wieder zurückzukommen, wow, das ist dann anders schwierig. Hm.
Weil ich null drinne stecke in dem, was du tust, würde mich das auch systemisch interessieren oder wie man das so portionieren kann, wenn ich etwas verhandeln muss. Also eine Verhandlung hört sich ja immer so an, das macht man ja erstmal nicht zwingend 100% freiwillig, sondern es gibt ja irgendetwas wie so ein Konflikt oder ein Spannungsverhältnis oder etwas nicht geklärtes und deswegen geht man mit, ich weiß nicht, ob auch Kompromissbereitschaft ein richtiges Wort ist in dem Kontext, irgendwie rein, um sich gegenseitig irgendwie dem Gegenstand zu nähern und hoffentlich beidseitig einigermaßen, sage ich jetzt mal vorsichtig, positiv dort rauszugehen. Wenn ich jetzt mit meinem Verhandlungsgegenstand, also von einer Partei jetzt betrachtet, reingehe, was kann meine Erwartungshaltung sein, wie viel davon umgesetzt werden kann und oder wie viel muss ich damit rechnen, dass ich quasi bei ganz vielen Dingen Abstriche mache? Wie ist so das kann man ein Verhältnis aufzeigen, wie viel dann im Kompromiss liegt, was ich aufgeben muss zugunsten vom Rest, was ich mir so irgendwie ausgemalt hatte?
Also, das sind sozusagen auf jeden Fall zwei, ich würde da zweimal antworten zu. Erstens, ganz, ganz wichtig, eine Verhandlung ist per se kein Konflikt, sondern eine Seite möchte etwas und die andere Seite möchte etwas. Und eigentlich bedingt das eine das andere. Das heißt, es ist kein Konflikt. Konfliktreich wird es halt nur, wenn wir gar keine Lösung finden. Und das ist ganz, ganz wichtig verhandlungspsychologisch, dass ich nicht reingehe und sage, es ist ein Konflikt. Denn wenn ich schon so reingehe, bin ich ja erst schon mal innerlich irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Zweitens glaube ich schon, der andere will mir irgendwas Böses. Das heißt, man setzt damit schon den Grundton für die Verhandlung und das ist nicht gut. Das heißt, ich würde immer reingehen und deswegen gibt es auch dieses schöne Wort Verhandlungspartner und nicht Verhandlungsgegner, sondern wir wollen gemeinsam etwas erreichen, weil er will was von mir und ich will was von ihm. Das erstmal als allererstes. Das ist immer ganz wichtig und es ist spannend, dass du das so sagst, weil ich das auch in meinen Verhandlungstrainings ganz am Anfang frage. Ist eine Verhandlung ein Konflikt? Und daran sehe ich schon, wie die Leute in eine Verhandlung gehen. Nee, ich mag das gar nicht und oh nee und so. Ganz viele verhandeln super gerne. Also deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, sich eher verhandlungsmindsetmäßig auf eine Verhandlung freuen, als zu sagen, oh nee, oh Gott, also wenn ich mir da schon denke, dann, weil damit setzt du den Ton. Und dann wird es höchstwahrscheinlich auch nicht besonders cool laufen. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch ganz spannend. Niemals reingehen und schon denken, dass ich sowieso nicht bekomme, was ich will. Sondern ich mache mir einen Plan. Ich habe eine Strategie. Ich habe meine Ziele. Ich bin richtig gut vorbereitet. Und das setze ich durch. Das ist das, was eine gute Verhandlung ausmacht. Natürlich, wenn ich gut vorbereitet bin, bereite ich mich auch auf die Forderung der anderen Seite vor. Das heißt, ich kann sehen, was kann ich dem geben? Was kann ich dem vielleicht geben, was mir gar nicht wehtut und dem ganz viel bedeutet? Das heißt, mein Optionskatalog, das, was ich anbieten kann, so ein bisschen das Kaninchen aus dem Hut zaubern, das kann ich halt nur, wenn ich das gut vorbereite. Und darum geht es im Grunde genommen. Das heißt, niemals mit einem Kompromiss in eine Verhandlung gehen. Mit dem Gedanken eines Kompromisses. Niemals. Weil das suggeriert schon, ich bekomme nicht das, was ich will, sondern in der Partnerschaft, und die Partnerschaft ist hohe Kooperationsbereitschaft und hohes Durchsetzungsvermögen. Da will ich rein. Wenn ich das gar nicht kriege, dann ist der Kompromiss natürlich besser, als ganz nachzugeben. Aber niemals mit dem Kompromiss schon in eine Verhandlung gehen. Denn die Dinge, die ich möglicherweise weggebe, tun mir gar nicht weh. Und damit ist es dann auch kein Kompromiss. Kompromiss wird es erst dann, wenn es richtig weh tut. Der eine hat was zu geben und der andere und beide sind im Grunde genommen zerknautscht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen sagen immer alle, oh, wir verhandeln ja andauernd. Ja, aber wie? Zu welchen Konditionen? Was lasst ihr möglicherweise auf dem Tisch liegen? Weil ihr nämlich schon auf Kompromiss verhandelt. Und das ist meiner Meinung nach wirklich nicht gut. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, weil das auch immer eine Frage ist. Es bedeutet nicht, man soll keinen Kompromiss eingehen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, nicht schon mit der Strategie des Kompromisses in die Verhandlung zu gehen. Darum geht es.
Nicht so zu beginnen mit dem Mindset. Genau. Ja, ich komme vielleicht eher daher, weil ich so zwei, drei konkrete Beispiele im Kopf habe, wo da die Verhandlung von außen so viel Konfliktpotenzial mit sich bringen kann, dass man weiß, dass man da vielleicht sowieso endet. Und das heißt, das Ergebnis kann nur ein Kompromiss sein. Zum Beispiel Gewerkschaftsverhandlungen, auch aktuell ja wieder, da nährt man sich ja nicht. Also man begegnet sich nicht irgendwie mit, nochmal als Laie von außen, gefühlt mit der nicht wirklichen Vorbereitung. Weil so, wenn ich dir zuhöre, dann weiß man, was man durchsetzen möchte. Man hat so auch seine Stilmittel, das zu versuchen zu tun. Man bereitet sich aber auch auf die Ausgangslage des anderen vor, was er wahrscheinlich von mir möchte. So, und wenn ich zum Beispiel nicht proaktiv auch mit dem, was die andere Seite möchte, umgehe, haben wir schon den ersten kleinen Konflikt oder ähnlich. Und das, finde ich, passiert halt sehr, sehr oft mittlerweile. Also das, was man von den Medien halt wahrnimmt. Daher kam die Frage einfach, wenn beide Parteien sich eben genau das ausmalen, was du selber ja auch sagtest, ne, mit dem, man will seins durchsetzen. Also irgendwo muss es ja Abstriche geben. Ich bezahle halt mehr, also ich bezahle jetzt entweder 350 mindestens mehr pro Arbeitgeber, pro Arbeitnehmer, tut mir leid, oder eben 8% oder eben halt ganz anders. Und irgendwie gibt, es ist ja vorprogrammiert, dass es ein Mismatch ist.
Ja, aber das ist es, weil wir reingehen in so eine Verhandlung nur mit so ungefähr 3 Forderungen. Wir wollen das, das und das, fertig. Und das ist das Problem. Wenn die andere Seite sagt, nein, 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 dann sitzen wir da und haben ein Problem. Und dann haben wir nämlich den Konflikt. Das heißt, das ist auch wirklich die Verhandlungslehre aller guten Verhandler. Nie nur mit 3 oder 4 Forderungen reingehen, sondern ein Forderungskatalog / Optionskatalog aufbauen, der mindestens 10, 11, 12, 13 Aspekte enthält. Das muss nicht nur, das ist jetzt, um mal weg vom Streik zu gehen, wo es nur um Geld geht. Es geht im Übrigen nie nur um Geld. Ja, sondern es ist eine Frage, kann man denen irgendwie zum Beispiel mehr, ich sage jetzt mal, Urlaubstage geben? Gibt es was anderes, was die brauchen? Womit könnte man die noch zufriedenstellen, etc.? Aber dieses immer nur sagen, 1, 2, 3 und die andere Seite sagt, geht nicht, dann haben wir sofort eine Stagnation, sofort. Und deswegen ist es einfach auch schlecht, wenn man, ich war bei diesen Verhandlungen ehrlicherweise noch nie dabei, aber ich frage mich immer, und die, ich kenne auch Leute, die das wirklich begleiten, wie gut gehen die da rein? Mit wie viel Optionen gehen sie rein? Was kann man denen noch alles, was könnte noch alles spannend sein? Denn ich glaube nicht, also wie gesagt, dieses 1, 2, 3, wie du richtig sagst, entweder 8% oder so und so und die andere Seite sagt einfach, nee, bei uns 1%, dann haben wir natürlich einen Konflikt. Und da zueinander zu kommen, das ist einfach schwierig. Ohne dass man das Gesicht verliert, ja, weil wenn man auch zu hoch reingeht und zu niedrig, ist ja auch lächerlich, wenn die eine Partei dann sagt, ja, okay, gut, dann sagen wir 2% ist okay. Und man so sagt, hä, wie, du bist mit 8 reingegangen und endest bei 2? Also das sind auch, das ist eben, aber das ist alles Vorbereitung. Wie hoch gehe ich rein? Was bin ich bereit wegzugeben? Aber gibt es noch andere Sachen, die vielleicht auch von Wert sind? Und die sind nicht monetär.
Okay, also es ist tatsächlich auch Optionsquantität, mit der man da reingehen sollte, um erfolgreicher verhandeln zu können. Okay,
auf jeden Fall.
Ist das auch schon mal vorgekommen, dass wenn du von einem Mandanten halt betraut wirst, dass du sagst, aus deinem Erfahrungsreichtum, das ist nicht durchsetzbar und dann korrigierst du in Anführungsstrichen? Passiert sowas?
Ja, also es gibt, gerade in der Verhandlungsberatung gibt es manchmal Ideen der Seite des Unternehmens. Ich habe auch eine Bank mal beraten zum Verkauf, wo ich ganz klar sage, auf keinen Fall. Auch den Deal gehst du nicht ein. Von dem, was, das ist nämlich auch das Problem. Wenn man sagt, wo will ich eigentlich sein? Und dann gehen die Verhandlungen hin und her und hin und her. Und du hast das Gefühl, du wirst immer schwächer. Und dann gehst du immer mehr runter, 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 runter. Wenn man sagt, nee, Schluss. Das wolltest du nie, das machst du nicht. Also da immer zu justieren und auch mal genau zu gucken, was willst du eigentlich? Alle sagen immer, ja, Ziele sind ja klar. Aber die sind gar nicht klar, die Ziele. Die meisten sagen immer wieder, also so klar war uns gar nicht, was wir eigentlich haben müssen. Wann gehen wir denn aus einer Verhandlung? Wo ist denn sogar unser Walkaway? Da sagen mir dann wieder ganz viele, wie Walkaway? Wir können doch nicht aus der Verhandlung gehen. Doch. Ich gehe nämlich in dem Moment aus der Verhandlung, wo ich gar nicht mehr erreichen kann, was ich will. Weil die andere Seite, ich sage jetzt mal, wir sagen 50.000 ist das Minimum. Und die sagen, ja, ihr kriegt 42.500. Ja, dann da brauche ich gar nicht mehr weiterverhandeln. Dann war's das. Und das ist eben ganz wichtig. Und dieses Minimum, beziehungsweise den Walkaway, den definieren die meisten nicht. Ist ganz spannend. Immer nur das, was sie wollen, wenn überhaupt. Und selbst diese Summe ist immer nicht so ganz klar. Und dann passiert es, dass man hin und her schlittert.
Spannend. Wir haben schon das Thema gestriffen, Ethik versus Gewinn, also so von wegen nicht mit Terroristen verhandeln wollen. Mich würde interessieren, das ist eher so die Subkategorie vielleicht davon, ob es auch moralische Aspekte gibt, zu sagen, wenn das der Fall ist, dann nehme ich das nicht an oder ich mache nicht weiter, zum Beispiel, wenn das während einer Verhandlung auftritt. Ist sowas auch ein Thema bei dir oder kommt sowas oft vor, wenn überhaupt?
Nein, also wenn, dann kommt das bei den bei den internationalen Verhandlungen vor. Also wenn man wirklich mit Rebellen etc. verhandelt, dann können unmoralische Sachen eine Rolle spielen. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so wirklich, also unmoralisch in Unternehmen, wenn das so ein bisschen am Staatskonstrukt vorbeigeht. Ja, wenn man sagt, man schiebt sich Geld von A nach B unter der Hand. Das ist natürlich theoretisch auch unmoralisch. Das habe ich schon erlebt, dass man versucht hat, dann so einen Deal besser zu machen oder Geld anders von A nach B zu schieben. Aber unmoralisch im Sinne von, ich weiß nicht, also jetzt glaube ich das, woran du denkst bei unmoralisch. Nein, also nicht bei Unternehmen habe ich das nicht erlebt. Also dass Fairness in Frage gestellt wird, ja, und man sagt, entweder du machst das so oder du machst das gar nicht, kann man auch sagen, ist unmoralisch. Das ja, aber Fairness ist natürlich sowieso so eine Sache. Ne? Der eine sagt, das ist fair, der andere sagt, das ist nicht fair. Was ist fair? Das kann immer passieren. Aber so richtig unmoralisch eigentlich nicht. Und wenn das auf UN-Ebene passiert, dann geht man natürlich auch sofort da raus. Aus der Verhandlung.
Okay, also kannst du das sehr nüchtern betrachten, das ist eher eine faktische Sache und auch die Muster richtig lesen und entsprechend manövriert man sich dann halt einfach dadurch. Okay, worauf ich eigentlich hinaus will, und das ist der Hook, der mich relativ schnell gecatcht hat, den habe ich auf deiner Webseite gefunden, der kam mir sehr artverwandt vor und ich würde den gerne halt eben zitieren, dich damit konfrontieren. Das ist, du schreibst, der Erfolg gibt Recht, das Recht hat jedoch nicht immer Erfolg. Ja, das ist viel Wahres dran. Bei mir kommt aber sofort auch eine extreme Nüchternheit auf und fast schon auch eine Enttäuschung, das zu lesen. Ich kann erahnen, woher das kommt. Bei mir ist es so, also ich habe mir irgendwann mal anhören müssen. Das habe ich aber in dem Moment nicht verstanden. Ist halt echt einige Jahre her. Es ist erfolgreicher, sehr gut zu kommunizieren und weniger inhaltlich zu wirken, als sehr gut inhaltlich zu wirken und schlecht zu kommunizieren. Das ist für mich etwas sehr Artverwandtes, wo es darum geht, dass so etwas wie Wahrheit oder das Echte sich nicht zwingend immer durchsetzen muss, sondern es darum geht, ich sage immer, es geht mehr um Verpackung und weniger um Produkt. Ne? Ich selber liebe Produktdesign, aber letztendlich geht es um die Kommunikation, die Sachen mit dem Richtigen zu beladen, um über das Verpackungsdesign im Prinzip den richtigen Punkt zu landen, weil das der erste Berührungspunkt ist beim Kunden oder bei der Kundin. Und das, weiß ich, habe ich bei dir auch so rausgelesen. Warum hast du das geschrieben und was ist da da ist sicherlich ein komplexerer Gedanke dahinter oder auch vielleicht eine Einstellung deinerseits. Kannst du das mal beleuchten?
Ja, sehr gerne. Also das kommt total aus der Mediation. Das heißt, es ist wirklich so, wir haben ein sehr klares Rechtssystem auch in Deutschland und trotzdem kriegt der Recht hat, noch lange kein Recht. Und weil das so ist, ist Mediation, finde ich, auch ein so gutes Tool, weil wir nämlich weg vom Recht verhandeln, sondern wir wollen, dass am Ende beide Parteien zufrieden sind. Und wenn ich nur sage, ich habe den Anspruch und du hast den Anspruch, wenn das bloß immer so leicht wäre, ja, Gerichtsverfahren gehen über Jahre und am Ende gewinnt der länger durchhalten konnte, der mehr Geld hat, etc., etc. Ich höre andauernd Dinge, da kann, und wir leben in Deutschland. Ich rede nicht von Tadschikistan oder sonst irgendwas, ja, wo man ein Rechtssystem in Frage stellen kann. Wir reden von Deutschland. Und ich finde es schon so, dass ich sage, bevor ich vor Gericht gehe, überlege ich mir das also wirklich 10.000 Mal. Weil noch einmal, nur weil ich Recht habe und das Gesetz für mich ist, bekomme ich das am Ende nicht. Und das ist einfach meine Erfahrung. Daher ganz eindeutig dieser Satz. und natürlich auch, wie ich schon eingangs sagte, meine Erfahrung international. Es gibt die Genfer Konvention, es gibt die UN-Charta, es gibt zahlreiche Menschenrechtskonventionen und es interessiert niemanden. Und obwohl das Recht so klar ist, müssen wir vor Gericht, dann geht das jahrelang, dann dreht der eine das Recht bis zum Umfallen, dann kann der andere das nicht genau beweisen und dann kommen diese ganzen Schlupflöcher etc. etc. und am Ende gewinnt auch noch der Böse. Und deswegen noch einmal, deswegen bin ich in den Bereich der Verhandlung gegangen, weil ich gesagt habe, darüber kannst du dann wenigstens das durchsetzen, was du durchsetzen willst. Natürlich muss man auch hier und da nachgeben, aber man hat es viel mehr in der Hand als vor Gericht. Da sitzt jemand, der ist dann mal wieder, also ich darf da gar nichts zu sagen. Daher kommt das aber. Und deswegen auch Mediation, weil ich wirklich, erstmal ist es viel schneller, man kommt viel schneller zum Ziel. Und am Ende sage ich immer, wenn das gar nichts gebracht hat, kann man immer noch vor Gericht gehen. Und vielleicht hat man mal Glück. Ich will ja nicht sagen, dass jeder Fall nicht gut verhandelt wird oder so. Aber ich wirklich aus meiner Expertise und von allem, was ich höre, kann ich dem gar nichts mehr abgewinnen gerade.
Also ist Mediation im Nachhinein, also wenn es nachgelagert ist, sowas wie Schadensbegrenzung?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also was heißt im Nachhinein? Ich würde eine Mediation sofort wählen, ja, bevor ich vor Gericht gehe. Das ist ja eigentlich auch der Witz. In anderen Ländern wird es ja auch, bevor man vor Gericht darf, muss man eine Mediation machen. Wenn die gescheitert ist, erst dann darf man vor Gericht. Das macht doch total Sinn, weil die meisten Mediationen einfach, wenn sie gut geführt sind, auch zu einem guten Ergebnis führen.
Auch das in der Problem, Wirtschaft?
Ja. Also ich bin Wirtschaftsmediatorin, ja. Also wirklich zwischen Unternehmen oder innerhalb von Unternehmen. Und ja, es ist viel besser. Es ist nur oft so, dass Unternehmen das extra wählen, weil das ein Machttool ist, weil das Unternehmen Geld hat wie Heu. Das Unternehmen kann sich den Rechtsstreit für 8 Jahre leisten. Der aber, wenn es der Arbeitnehmer ist, der kann sich das nicht leisten. Der kann sich das psychisch nicht leisten und der kann sich das monetär nicht leisten. Und deswegen gehen diese Leute immer noch vor Gericht. Wenn sie aber, und das ist das Problem, gerade wenn sich zwei Unternehmen miteinander streiten, die dürfen sich eigentlich sowieso, also wenn die vor allen Dingen auch noch eine Partnerschaft haben, die länger geht, das vor Gericht zu machen und danach die Partnerschaft noch fortzuführen, das ist eigentlich quasi unmöglich. Das heißt, die müssen am Ende eigentlich eine Mediation machen. Nur ist es immer noch gerade in Deutschland also als weichgespült dargestellt, so ungefähr, wir klatschen hier alle in die Hände und tanzen um den Tisch, ja, was totaler Quatsch ist. Das ist ein total strukturiertes Verfahren, was in der Mediation angewandt wird und am Ende auch nichts anderes als eine Art von Verhandlung, die aber geführt ist von dem Mediator.
Ja, das gibt mir gerade zu denken. Verstehe ich total. Also nochmal, ich komme ja aus einem anderen Bereich und das ist halt in irgendeiner Art und Weise enttäuschend, ne? Wenn man das systemisch so versteht, dass das eigentliche Recht, was die Grundlage ist, halt klar halt irgendwie zu verteilen beziehungsweise Aussagen zu treffen, nicht halt immer zu 100% oder auch sehr oft vielleicht gar nicht zu 100% greift, dass es dann halt weitere Mechanismen geben muss, um den Schaden halt lediglich zu begrenzen. Das ist halt traurig. Aber dann würde ich halt auch mitnehmen, dass Mediation auch nicht etwas zwingend mit Recht zu tun hat, oder?
Ja, total richtig. Also natürlich bleibt man im Rahmen dessen und jede Seite soll sich immer vorbereiten, auch was ist sozusagen deren Alternative, was steht ihnen rechtlich zu, ja? Also wenn was weiß ich, dem jetzt theoretisch 100.000 Euro zustehen, dann werden wir nicht in der Mediation sagen, ja, du kriegst aber nur noch 100 Euro, weil damit sind alle glücklich, ja. Aber das ist eben auch wieder das Problem, zu sagen, was willst du denn genau? Willst du nur die 100.000? Nein. Ich weiß nicht, jeder kennt ja dieses typische Eisbergmodell, ja. Oben sind die ganzen Positionen, unten sind die ganzen Interessen. Darum geht es immer zu, in jeder Verhandlung, in jeder Mediation. Und es ist egal, wie rational die Leute meinen zu sein. Es geht immer um den Teil, der unter dem Eisberg liegt. Das sind finanzielle Sorgen, das ist Sicherheit an sich, das sind psychologische Aspekte, das sind physiologische Aspekte, es sind alle möglichen Aspekte, die eine Rolle spielen. Und das gilt es herauszufinden, sowohl in der Mediation als auch in der Verhandlung. Denn wenn ich die echten Interessen meines Gegenübers kenne, kann ich ganz anders verhandeln.
Verstehe. Wie siehst du das in Zukunft? Ist deine Annahme, dass es immer mehr Verhandlungen, aber vor allem auch eher mehr Konflikte geben wird, weil wir das einfach nicht gut können? Und am Anfang hast du auch gesagt, wann passieren denn Verhandlungen, als dass wir es wirklich zum Habitus werden lassen können? Sei verschwindend gering. Also, aber wie siehst du die Zukunft deines Gegenstandes? Also passiert das mehr? Müssen wir öfters deine Trainings buchen?
Sowieso.
Ja.
Nein, also es ist so spannend, weil wenn ich bei LinkedIn bin und ich unterhalte mich mit potenziellen Kunden, sagen mir immer so viele, ach wissen Sie, Frau Babajan, ich verhandle eh schon die ganze Zeit, danke. Und dann sage ich immer, ja gut, aber nur weil du verhandelst, heißt es ja nicht, dass du gut verhandelst. Ja, das ist so ein bisschen, was ich eingangs sagte. Wir tun von morgens bis abends nichts anderes, als zu verhandeln. Im Berufsleben, im Privatleben, ob wir zum Bäcker gehen, ob wir irgendwie mit unseren Kindern reden, ob wir mit unserem Partner reden, es ist total egal. Wir sind andauernd am Verhandeln. Und wir sind andauernd am Kommunizieren. Wenn wir das Kommunizieren nicht können und immer meinen, wir brauchen auch nichts Neues dazu zu lernen, dann, was soll ich sagen, dann wird es immer Konflikte geben, gerade auch zwischen Männern und Frauen, weil wir unterschiedlich denken, weil wir unterschiedlich sprechen, weil wir unterschiedlich hören, etc., etc. Also das ist ein Thema, was theoretisch niemals abgeschwächt sein wird. Und wir werden immer verhandeln müssen, sowohl international als auch in Unternehmen. Das ist einfach, das ist unser Kommunikationsmittel, zu sagen, ich will das eine, du willst das andere. Und darum geht es im Grunde genommen. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, wird das immer mehr zunehmen. Wahrscheinlich wird es zunehmen, weil wir uns an nichts anderes mehr halten. Ja, und dieses ganze gut gemeinte Konstrukt von auch internationalen Gerichtshöfen, die UN etc., bringt ja am Ende alles irgendwie nicht so richtig. Das heißt, wir tun ja alle am Ende nichts anderes, als zu verhandeln. Und genauso ein Unternehmen. Also das wird ja nicht aufhören, weil wir eben immer gegenseitig unterschiedliche Interessen haben, die wir eben auf einen Nenner bringen wollen.
Mhm. Weil ich frage auch aus dem Hintergrund, weil ich persönlich sehe das halt extrem skeptisch, wenn es um reine Kommunikation im Zwischenmenschlichen angeht. Also da komme ich gerade her. Es gibt diverse Statistiken im soziokulturellen Bereich, dass dann halt in der westlichen Welt, auch vor allem jetzt mal auf Deutschland betrachtet, halt auch zum Teil Sprache degeneriert, das Bildungsniveau sinkt, wir immer mehr nitty-gritty werden, was unsere Interessenlagen angeht. So dass es halt immer schwerer wird, dass halt andere Meinungen halt nebeneinander koexistieren können. Aber letztendlich sind wir ja soziale Wesen und müssen in irgendeiner Art und Weise miteinander halt auch auskommen. Wenn nicht im Privaten, dann halt in dem System, in dem wir halt zum Beispiel produktiv sind, auf Arbeit oder dergleichen, so. Weil wir nicht immer unsere, ja, sehr detaillierte Peer Group halt verfügbar haben. Das heißt, wir müssen eigentlich etwas multimodaler unterwegs sein können, aber da ist halt eben gerade ein riesengroßes Problem, weil wir haben diese Kopfhörermentalität. Es ist halt schwer, dass Sagen nicht gleich mehr mein ist. Also das ist ein Skill, der halt auch verloren geht. Und insofern sehe ich das schon sehr skeptisch, dass man untereinander sich nicht mehr richtig vermittelt bekommt im Sinne von, wer bist du? Aber auch übrigens, das bin ich, ohne dass man sich halt beschnitten fühlt in dem, was man meint, wie man selber wahrgenommen werden möchte. Das geht hin bis zur MeToo-Bewegung und was nicht immer. Und deswegen halt einfach die Frage, weil ich glaube, das ist halt, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, wenn die Leute es checken, wie, dass es eigentlich wichtig ist, genau mit den anderen auszukommen. Ich glaube, das muss erstmal nochmal clashen, weil jeder scheint ja irgendwie in seiner Misere sich einzusiechen und erstmal da noch ein bisschen zu verweilen. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo man merkt, so ganz alleine sein in seinem absoluten Nerdtum ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Und das Stilmittel halt da rauszukommen ist Kommunikation und Offenheit, glaube ich.
Also was natürlich total stimmt, und das hat schon angefangen mit E-Mail schreiben etc., ja, dass alles nur noch, anstatt mal rüberzugehen und mit jemandem zu sprechen, dass man alles nur noch über E-Mails macht. Ich habe oft im Konfliktmanagement höre ich dann, naja, ich habe dem 10 E-Mails geschrieben, der antwortet halt nicht. Wo ich sage, warte mal, der sitzt 4 Meter neben dir. Nach der dritten E-Mail gehst du doch bitte zu ihm rüber und sagst, hallo, ich habe dir 3 E-Mails geschrieben, wo ist die Antwort? Ja, aber das muss doch selber und so weiter und so fort. Also das gibt es natürlich sowieso schon, ja. Dann sind wir alle immer nur auf unser Handy fokussiert. Das heißt, man ist natürlich auch da überhaupt nicht mehr kommunikativ richtig, das stimmt. Also auch wenn wir sagen, im alltäglichen Leben, ich sitze in der Bahn, ich gehe irgendwo hin, keiner guckt mehr hoch. Also da irgendwie ist das natürlich auch so. Vieles soll. weniger Kommunikation haben, gerade in großen Unternehmen. Warum ändern sich andauernd die Sales Manager, wenn wir so an Aldi und Co. denken? Ja, das machen die extra, damit sich die Beziehungsebene gar nicht erst aufbaut. Ja, bloß nicht zu viel Kontakt, bloß nicht zu viel Beziehungsaufbau. Das stimmt natürlich schon und das versucht man auch oft gezielt einzusetzen, um im Grunde genommen da diese Persönlichkeit zu unterbrechen. Deswegen ist es umso wichtiger. Also ich sage das auch immer wieder, treffen Sie sich bitte persönlich, das ist schon ein Riesenunterschied, und sprechen Sie miteinander. Und das sage ich immer wieder, nimm den Hörer in die Hand, ja. Sprich oder geh einfach zu der Person selber hin und rede mit der Person. Also das ist einfach essentiell. Und ja, das stimmt, das kann natürlich sein, dass das immer weniger wird. Aber ich sehe es auch wiederum andersrum. Also gerade weil so vielen auffällt, wie wichtig das ist und auch gerade durch Corona, ja, wo man gemerkt hat, auch Leute mit einer Maske, auch was das alles bedeutet, wie man mit Babys gesprochen hat, dass die dann Dinge nicht mehr gelernt. Also ich denke, das wird alles noch so krass, auch was da alles nochmal aufgearbeitet wird. Deswegen glaube ich, gibt es auch immer so ein bisschen wieder so eine Gegenbewegung, ja. Also Kommunikation ist das A und O, ja. Also das wird es auch immer bleiben und ich kann nur hoffen, dass das nicht weiter absinkt sozusagen oder an Wichtigkeit verliert, weil wir sind nun mal Menschen und wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein, sondern müssen uns über die Sprache eben, müssen wir miteinander kommunizieren.
Kannst du dir vorstellen, in Zukunft, dass du auch ein Programm jenseits von Wirtschaft für Politik und Institutionen anbietest für Menschen, die einfach nur auch Kommunikationsprobleme haben?
Ja, also es ist so spannend, weil ich durch meine, also angefangen hat das alles mit Verhandlungsberatung. Dann habe ich gemerkt, in der Beratung, die Leute können gar nicht verhandeln. Dann habe ich das Verhandlungstraining aufgebaut. Natürlich ganz viel Kommunikationstraining ist damit drin. Dann gebe ich das, dann bin ich Mediatorin, als Mediatorin ist Kommunikation das Mittel, ja. Dann halte ich irgendwelche Reden, dann bin ich auf einmal eine Keynote-Speakerin, dann rede ich auf einmal zu Change Management. Also was so spannend ist, ist natürlich bin ich total flexibel. Also gerade Kommunikation ist ein Riesentool. Und ich habe auch schon in strategischen Workshops einfach rein zu Kommunikation gesprochen, ja. Weil wenn sich die Gruppen innerhalb eines Unternehmens, die ganzen Geschäftsführer oder die ganzen Leader nicht miteinander verstehen, dann hat das nichts in dem Sinne mit Verhandlung zu tun, sondern mit Kommunikation. Das heißt, wie kommunizieren wir besser miteinander? Wann fühle ich mich gehört etc.? Das heißt, das mache ich auch. Also das ist, hat sich alles daraus ergeben, weil es irgendwie alles miteinander zusammenhängt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Kommunikation in einigermaßen auf einem gewissen Level zu beherrschen, ist ja auch die Grundvoraussetzung, überhaupt in eine Verhandlung gehen zu können, ne? Das ist ja so der Baustein dafür.
Genau, und ist auch Teil des Verhandlungstrainings. Des ersten Verhandlungstrainings, als auch des zweiten Verhandlungstrainings, aber auch im ersten ist Kommunikation natürlich ganz wichtig. Wie rede ich auch, mit wem rede ich wie, ja, wen, auch aus taktischen Gründen, wen schicke ich schon in welche Verhandlung, weil jemand ist sehr laut, der andere mag das überhaupt nicht, etc. Also auch dieses Feingefühl zu kriegen, ja, wie kann ich mit wem reden, bin ich flapsig oder nicht, ja, ich habe gerade ein Interview gegeben für im Bereich Baurecht, ja, da haben wir ganz unterschiedliche Leute, die aufeinandertreffen. Ingenieur, ein Architekt, der Bauherr, dann der Meister etc. Die reden ja alle eine ganz andere Sprache. Wenn ich da jetzt hinkomme und sage, hey du, also ich habe ganz eindeutig geredet, so sagen sie, ich habe ganz klar gesagt so und so. Sei also klar ist schon mal gar nichts, ja. Und das, damit fängt es nämlich an. Also das ist sozusagen mein täglich Brot.
Okay. In Zukunft, bist du der Meinung, dass das Allerweltsthema KI oder andere digitale Tools einen massiven Einfluss auch auf deine Arbeit und oder Kommunikation als solches haben wird?
Es wird einen Einfluss haben. Also ich habe auch schon mit einer Kanzlei zusammengearbeitet, die Verträge KI-mäßig aufstellen. Und da sind natürlich auch immer Mediationsklauseln drin. Da sind aber auch Verhandlungstools drin. Und trotzdem, also da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool, es wird nie dasselbe sein. Obwohl, das stimmt natürlich auch nicht. KI lernt so wahnsinnig gut und krass, dass man sagen kann, ja, dass man weiß nie, wie gut ist und vielleicht macht er das auch besser. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch sagen, also 2025 ist es nicht 1:1 zu ersetzen mit einem Menschen. Aber das sage ich heute, wer weiß, was in 5 Jahren ist. Aber ich würde mir da heute keine Gedanken, also ganz, sage ich so ganz selbstbewusst, überhaupt keine Gedanken machen, dass man irgendwann sagt, ich mache das nur noch über ein KI-Tool. Weil das KI-Tool muss ja alles sehen. Es muss dich als Menschen sehen, es muss deine Body Language sehen, es muss deinen Ton hören, es muss deinen Inhalt hören, es muss alles, wenn es das gibt, bitte. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das in der Art und Weise nachahmbar ist.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest auf der aktuellen Stufe halt sehr helfen würde, halt über KI-Tools die nötige Recherche oder die von dir auch beschriebene Vorbereitung zu treffen, gerade auch die andere Partei bestmöglich zu verstehen und einschätzen zu können. Also eher auf Research-Ebene. Ja, weil das ist, natürlich muss ich das fragen, weil genau das ist ja das, was mich halt beruflich umtreibt. Ne? So wie kriegst du solche Sachen halt so gesetzt, dass es technologisch minimal invasiv in dein Leben kommt, aber dich halt unglaublich bereichert, ohne dass Verlustängste entstehen. Du aber halt auf deine nächste Stufe kommst im Sinne von, ja, auch Profession meinetwegen, also besser arbeiten zu können. Was ungleich Performance ist. Ich rede einfach nur, um vielleicht mehr Tiefe zu bekommen in schnellerer Zeit. Und das Beispiel, was ich, weiß nicht, ob ich es im vorletzten Podcast auch mal gesagt habe, das ist halt nur noch eine Frage der Zeit, bis sehr systemisch, sehr musterbasierte Dinge, und deswegen habe ich viel vorhin auch gefragt, ob das musterbasiert ist, ob das immer wieder das Gleiche ist, weil was du pattern kannst, kannst du halt relativ schnell ins System überführen und dann auch relativ statistisch auslesen können. Also ich wünsche mir, dass halt eigentlich gefühlt übermorgen schon es soweit ist, dass zum Beispiel Diagnostik von Röntgen und MRTs halt nichts mehr mit den Menschen zu tun hat, weil die Maschine weltweit alle Cases eingespielt bekommen hat, die dann dadurch halt so präzise sagen kann, ja, nein, ja, das und jenes. Und dass die Fehlertoleranz halt, ja, gegen Null geht. Und das sage ich auch deswegen, auch bewusst ein bisschen ketzerisch, das ist der trifft den Satz, den ich von dir gequotet habe, weil wenn du absolute Wahrheiten wieder quasi sichtbar machen kannst durch solch ein Tool wie KI in gewissen Bereichen, dann ist die Lage halt so klar, dass du nicht mehr drum rumreden kannst, dann ist, glaube ich, das Recht schon gleich auch Erfolg, irgendwann mal. Jetzt einfach nur mal sehr prosatechnisch darüber nachgedacht. Aber verstanden, also aktuell, also bedrohen tut sich das sowieso nicht, aber du kannst dir vorstellen, dass es nicht allzu ferner Zukunft in irgendeiner Art und Weise weiteren Impact halt zumindest auf kommunikativer Ebene oder auch in der Mustererkennung halt eben beisteuern würde.
Naja, also womit du natürlich total recht hast, ist in der Vorbereitung, da ist KI natürlich eine wahnsinnige Hilfe, ja. Und ich sehe auch immer wieder, obwohl ich nun so alt noch nicht bin, dass ich noch auf ganz klassische Art und Weise nach Informationen suche, ja. Ich habe gerade jetzt morgen wieder eine Beratung. Ich müsste eigentlich direkt ChatGPT oder die anderen eingeben und ganz viel über das Unternehmen rausholen. Ich hätte jetzt einfach wirklich manuell geguckt, was finde ich. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Und gerade in der Vorbereitung, die sowieso Zeit in Anspruch nimmt, ist das natürlich super. Wenn man dann natürlich sagen kann, was weiß ich, werte mal aus, welche Interessen das Unternehmen haben könnte in Bezug auf so und so, ja, dann ist das eine Hilfe, aber es ersetzt noch nicht die Verhandlung an sich. Und der Mensch ist so komplex. Es kann sein, dass der so und so eingeschätzt wird, so habe ich das auch schon erlebt, und dann ändert sich sein Verhalten von jetzt auf gleich und man versteht die Welt nicht mehr. Selbst wirklich erfahrene Verhandlerinnen wie ich sitzen da und denken, was habe ich denn verpasst? Ja? Und dass das System das dann so gut erkennen kann, zu sagen, ah, okay, dem sitzt jetzt was weiß ich was quer und deswegen verhält er sich gerade so, weiß ich nicht. Und das meinte ich einfach, diese Feinfühligkeit, die nun aber auch Menschen fehlt, ne? Also da muss man auch, das muss man lernen, da muss man so ein bisschen so ein Faible für haben. Das weiß ich nicht, ob das KI kann, aber KI kann natürlich ganz viel. Und wenn es um reine, rationale Sachen geht, dann wird das KI immer super gut machen und er wird es auch viel schneller machen. Nur wie gesagt, eine Verhandlung ist eben nicht nur rational und hat auch nicht nur immer ganz klare Grundstrukturen. Und deswegen glaube ich, da könnte es dann immer schwierig werden. Aber wenn es natürlich um, weiß ich nicht, Marktanalysen geht etc., das ist natürlich perfekt, weil das braucht man auch in der Verhandlung. Ja, da kann man jetzt immer sagen, ja gut, das finde ich aber gemein. Und gesagt, gut, wenn der Marktpreis so ist, ist der Marktpreis so, fertig. Das ist ein super Totschlagargument auch, ja. So, daran ändert sich nichts. Und diese ganzen Sachen, die kriegt man natürlich super schnell jetzt über KI.
Du hast, also mir hast du auf alle Fälle schon extrem viel weitergeholfen mit dem, was du in unserem mittleren Teil gesagt hast, dass man nicht mit einer Kompromissbereitschaft in eine Verhandlung bereits gehen sollte und dass Verhandlung ungleich Konflikt ist, ne? Also dass das eine Mindset-Sache ist. Aber gibt es noch etwas an Quick Fixes, was unsere Hörer halt eben vermittelt bekommen sollten, um halt einfach in Zukunft besser zu verhandeln oder Verhandlungen anders zu sehen, sich nicht mehr zu scheuen, sie besser ausüben zu können?
Also ich glaube, die wichtigsten Sachen sind die professionelle Vorbereitung. Je besser sie vorbereitet sind, desto lockerer werden sie in diese Verhandlung gehen. Und wenn ich dann noch mindsetmäßig mich richtig auf diese Verhandlung freue und sage, ich weiß, ich gewinne diese Verhandlung. Und zwar nicht auf Kosten des anderen, sondern ich werde das durchsetzen. Durch schlaue Taktik, durch smarte Analysen etc. etc. So muss man da reingehen. Und dieses Mindset, das ist am Ende das A und O. Und deswegen sage ich immer wieder auch zu meinen Kunden, ich kann ihnen die besten Strategien geben, die besten Taktiken. Wenn sie am Ende nicht an den Erfolg glauben, werden sie diese Verhandlung nicht gewinnen. Weil sie damit, das sagt einfach alles aus. Und deswegen ist das so wahnsinnig essentiell. Also die gute Vorbereitung in Kombination mit dem Glauben daran, dass man diese Verhandlung wirklich gut führen wird, ist das A und O.
Gibt es eine Frage, die ich dir stellen sollte, die ich bis jetzt noch nicht gestellt habe?
Also da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also ich glaube, Mindset ist, aber das habe ich gerade jetzt beantwortet, das A und O, darüber hatten wir noch nicht so groß gesprochen, aber wirklich verhandlungspsychologische Aspekte sind einfach essentiell. Und das kann man auch im Übrigen über positive Affirmationen machen. Das wird ja immer mehr Thema überall und das sollte man definitiv machen. Das ist auch kein Hokuspokus. Das wird im Sport seit jeher angewandt und das geht immer mehr in die Unternehmenswelt und das ist für alles, was man übrigens im Leben macht oder möchte. Aber für Verhandlungen ist es auch ganz speziell super essentiell.
Wo finden dich denn unsere Hörer, wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen möchten?
Also man findet mich natürlich auf LinkedIn und auf meiner Website.
Die da wäre?
www.sarababayan.de.
Alles klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir, Dennis. Vielen Dank für die tollen Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
That's it for today. Thank you for listening. I hope you enjoyed this conversation. If you don't want to miss the next one, head over to your favorite podcast platform to subscribe and even leave a review. It's very much appreciated. Cheers.